Jemand, der dem Pfad des himmelvollen Dienstes zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält, wenn man die Wege studiert, opfert daran, strenge in seinem Opfer nicht, und fruchtbringende Tätigkeit nachschickt. Einfach dadurch, dass er himmelvollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles. Und am Ende gelangt er in das höchste ewige Reich. Dieser Vers ist die Zusammenfassung des 7. und 8. Kapitels, in denen insbesondere das Bewusstsein des Jesus behandelt wird. Man muss die Veden unter der Anleitung eines spirituellen Meisters studieren, wenn sich viele Arten der Entsagungen und Füßen vorverlegen, während man unter seiner Obhut redet. Ein Brahmachari muss im Hause des spirituellen Meisters wie ein Diener leben, und er muss von Tür zu Tür gehen, Almosen betteln und sich dem spirituellen Meister bringen. Er nimmt nur auf Geheiß seines spirituellen Meisters Essen zu sich, und wenn es der Meister einmal versäumt, den Schüler zum Essen zu rufen, so fastet ihn. Dies sind einige der vedischen Prinzipien für das Brahmachari-Leben. Wenn der Schüler unter der Anleitung des Meisters vom 5. bis zum 20. Lebensjahr die Veden studiert, kann er einen vollkommenen Charakter entwickeln. Das Studium der Veden ist nicht für die Mußestunden von Lehnstuhlspekulanten bestimmt, sondern für die Bildung des Charakters. Nach dieser Schulung ist es dem Brahmachari erlaubt, zu heiraten und ein Leben als Haushälter zu führen. Als Haushälter muss er viele Opfer ausführen, um nach weiterer Erleuchtung zu streben. Ebenso muss er Spenden geben, indem er sich nach dem Land, der Zeit und dem Leben errichtet und zwischen Spenden in Tugend, in Leidenschaft und in Unwissenheit unterscheidet, wie es in der Bhagavad Gita beschrieben wird. Wenn er sich vom Haus oder Leben zurückzieht und im Nebenstand des Vanaprastha tritt, nimmt er schwere Entsagung auf sich, in den Wald zu leben, sich mit Baumrinde zu kleiden, sich nicht zu rasieren und so weiter. Wer nach den Vorschriften des Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und schließlich Sannyasa wird, wird auf die vollkommene Stufe des Lebens erhoben. Einige gelangen auf die himmlischen Königreiche, und wenn sie dort weiteren Fortschritt machen, erreichen sie die Befreiung im spirituellen Himmel. Entweder im unpersönlichen Brahmajyoti oder auf dem Vaikuntha-Planeten oder auf Krishna-Rupa. Das ist der Pfad, der von den vedischen Schriften beschrieben wird. Das Wunderbare am Krishna-Bewusstsein ist jedoch, dass er mit einem Mal, indem man sich im himmelsvollen Dienst beschäftigt, alle Rituale der verschiedenen Lebensstände hinter sich lassen kann. Das Wort Idamviditva, die Worte Idamviditva weisen darauf hin, dass man sich darum bemühen soll, in der Weisung die Sri Krishna-Kapitel und im 7. Kapitel der Bhagavad-Gita zu verstehen. Man soll nicht versuchen, diese Kapitel durch akademische Gelehrsamkeit oder gedankliche Spekulation zu verstehen, sondern durch Hören in der Gemeinschaft in Gottgemeinde. Die Kapitel 6 bis 12 sind die Essenz der Bhagavad-Gita. Die ersten 6 und die letzten 6 Kapitel sind die eine Fassung, in die die mittleren 6 Kapitel, die vom Herrn besonders geschützt werden, eingebettet sind. Wenn jemand das Glück hat, die Bhagavad-Gita und besonders diese mittleren 6 Kapitel in der Gemeinschaft von Gottgeweihten verstehen zu lernen, wird sein Leben sogleich ruhmreich haben über alle Bußen, Opfer, Spenden und Spekulationen. Denn alle Ergebnisse, die man durch diese Tätigkeiten erreicht, erreicht man direkt durch Krishna-Bewusstsein. Jeder, der ein wenig Glauben in die Bhagavad Gita besitzt, sollte die Bhagavad Gita von einem Gottgeweihten lernen. Denn wie zu Beginn des 4. Kapitels klar gesagt wurde, kann die Bhagavad Gita nur von Gottgeweihten verstanden werden. Niemand sonst ist in der Lage, den Sinn der Bhagavad Gita vollkommen zu verstehen. Man sollte sich deshalb an einen Geweihten Krishnas und nicht an mentale Spekulanten wenden, wenn man die Bhagavad Gita verstehen will. Dies ist ein Zeichen von Glauben. Eigentlich beginnt das echte Studium der Bhagavad Gita erst dann, wenn man einen Gottgeweihten sucht und schließlich die Gemeinschaft eines solchen Gottgeweihten bekommt. Erst dann gelangt man zum richtigen Verständnis der Bhagavad Gita. Indem man in der Gemeinschaft dieses gottgeweihten Fortschritt macht, erreicht man die Stufe des himmelvollen Dienstes. Und dieser Dienst beseitigt alle Zweifel über Krishna, Gott, seine Taten, seine Gestalt, seine Spiele, seinen Namen und all seine anderen Aspekte. Wenn all diese Zweifel und falschen Vorstellungen vollkommen berichtigt sind, wird man in seinem Studium nicht mehr abgelenkt. Dann erfährt man im Studium der Bhagavad-Gita große Freude und erreicht die Stufe, wo man sich immer Krishna bewusst fühlt. Auf der fortgeschrittenen Stufe verliebt man sich völlig in Krishna. Und diese höchst vollkommene Stufe des Lebens öffnet den Gottgeweihten das Tor zum Reich Krishna. Auf der fortgeschrittenen Stufe verliebt man sich völlig in Krishna. Und diese höchst vollkommene Stufe des Lebens öffnet den Gottgeweihten das Tor zu Krishnas Reich im spirituellen Himmel, Goloka Vrindavan, wo der Gottgeweihte ewiges Glück erlangt. Vedeshu yageshu tapasu chaiva nanishu yat kunya palam pahishtam Parihi tat sarvam itam vititva yogi param stanam paikicharyam. Jemand, der sich im Pfad des Himmels von Dienst zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält, über die Reden studiert, Opfer darbringt, sich strenge Entsagungen auferlegt, Spenden gibt oder philosophischen und fruchtbringenden Tätigkeiten nachgibt. Einfach dadurch, dass er himmelsvollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles und am Ende gelangt er das höchste ewige Reich. So, das ist ein Vers an einer Stelle der Bhagavad Gita von Krishna, wie an vielen Sternen der Bhagavad Gita. Zum himmelsvollen Dienst zu Krishna, Lobpreis. Er erklärt uns hier, dass wenn wir auf die Stufe gelangt sind, dass wir uns zum himmelsvollen Dienst zu Krishna beschäftigen, dass wir automatisch befreit werden von allen Verpflichtungen. Und was sind diese Verpflichtungen? Und Shabbat, wir kriegen uns in der Erläuterung sehr detailliert. Zum Beispiel die verschiedenen Verpflichtungen im Vanashramadharma, die entsprechend zu den oder in den zu verschiedenen Lebensabschnitten haben wir verschiedene Pflichten. Da gibt es einmal die spirituellen Pflichten, dann gibt es die sozialen Pflichten. Vanashramadharma. Die sozialen Pflichten, entsprechend zu den Erscheinungsweisen, die wir uns gefunden haben, oder verschiedene Pflichten. Ja, zum Beispiel, wenn jemand sich mit der Erscheinungsweise Reinheit befindet, soll der Handeln wie ein Brahmen. Dann soll die Pflichten und das sind die Verantwortung des Brahmenes haben. Nur wenn jemand sich in der Erscheinungsweise Leidenschaft befindet, dann sollte er sich mit Chartier beschäftigen. Und wenn jemand sich in den gemischten Erscheinungsweisen von Leidenschaft und Unwissenheit befindet, soll er sich mit Weisheit beschäftigen, mit Handel treiben. Und dann, wenn jemand sich in der Erscheinungsweise der Unwissenheit befindet, sollte er sich beschäftigen als Shooter. Und das sind die vier sozialen oder weltlichen Einteilungen. Und außerdem gibt es noch die vier spirituellen Einteilungen. Das heißt, das menschliche Leben wird eingeteilt in vier Abschnitte. Man nimmt 100 Jahre und man teilt die 100 Jahre in vier Teile, das heißt 25 Jahre, je Abschnitt. Der Farbe der Wind hier, 20 Jahre. 20 Jahre als Leben oder als Brahmacharya, Student. Brahmacharya, der erste Teil soll benutzt werden, um zu studieren. Und zu der Farbe erkennt uns hier sehr schön, dass nur dieses Studium nicht dazu bestimmt ist, viel akademisches Wissen anzusammeln allein, sondern die gute Qualität zu haben. Einen guten Charakter zu haben. Das ist im Grunde das Wichtigste. Deshalb, wenn man das sieht, wenn man dieses Ziel versteht, dann kann man auch viel besser verstehen, auf was das bezieht, warum diese Buße und Entsagung so strikt sind. Am ersten Teil. Und hier heißt es zum Beispiel, dass der Brahmacharya, der Schüler, im Ashram oder in der Schule seines Lehrers oder seines Gurus leben sollte. Normalerweise sollte man das tun vom 5. Bis ungefähr zum 20. bis 25. Was so, wenn es ne, in geordneten Verhältnis ne, wir leben im Kali Yuga im Augenblick, das ist sehr, was sehr ungeordnet alles. Ja. Aber wir uns die Medienschriften nicht, auch wie Krishna uns auch erklärt hat, war Gita. Ah, nur gibt es eine ursprüngliche göttliche Ordnung. Wenn wir den höchsten Nutzen aus unserem Leben ziehen wollen, ah, dann sollten wir uns an diese Ordnung halten, sollten versuchen, diese Ordnung wieder einzuführen. Ah, so, der erste Abschnitt im Leben ist die, bezieht sich auf die Beziehung, diese Erziehung. Und wie gesagt, diese Erziehung ist nicht so sehr wie heute zum Beispiel, wenn wir zur Universität gehen, zur Schule. Wir lernen einfach. Und es wird im Grunde kaum, wie sagt man, kaum, der Charakterbildung wird kaum Bedeutung gegeben. Nur der kümmert sich keiner schon. Hauptsache die Noten stimmen. Aber hier heißt es, dass der Maßstab des Gurus, des Lehrers, Bußen und Entsagung auslösen. Ein wichtiges Prinzip, eine sehr wichtige Qualität für die Entwicklung des guten Charakters, ist erst einmal Demut und Respekt. Zum Beispiel der Bhagavad Gita in 13 Kapiteln, wo, oder auch in 13, auch im 16. Kapitel, wo die Qualitäten, die göttlichen Qualitäten beschrieben werden von Krishna. Wird eine Qualität, zum Beispiel im 13. Kapitel, wird als erste Qualität eine Qualität genannt, die bekannt ist, Amaniton. Amaniton. Amaniton bedeutet Demut. Ohne dass man demütig ist gegenüber dem spirituellen Meister, von dem man das hört, von dem Lehrer, das ist nicht möglich, Fortschritt zu machen. Wir können vielleicht ein bisschen was lernen, aber wir können nicht unseren Charakter entwickeln. Und deshalb, um diese Demut zu entwickeln, zu kultivieren, gehen die Schüler raus und betteln. Ja, es geht nicht darum, dass der spirituelle Meister, dass der Guru dadurch reich wird, sondern es geht dadurch, dass man seine Demut kultiviert. Ja, nur wenn man bettelt, kann man nicht auf dem Platz sein. Kann man nicht stolz sein. Das ist sehr, sehr viel. Manchmal wird man abgeben. Abgewiesen. Manchmal wird man, bekommt man eine gute Spende. Und mit anderen Worten, man entwickelt nicht nur die Demut, sondern auch Geduld, Respekt, Toleranz, so viele Dinge. Und dann heißt es hier, Paul erklärt uns, wenn die Schüler dann zurückkommen nach dem Sammeln, nach dem Betteln, und sie zurückkommen zum Ashram des spirituellen Meisters. Normalerweise war das immer der Fall. Also in der vedischen Kultur so, erstmal gab es so normalerweise kein Geld, sondern man tauschte. Wenn man jemand bettelt, dann bekam man Boga, das heißt Reis oder Dahl, Früchte oder Gemüse und dergleichen. Ja. Nur und wenn dann die Schüler sich versammelten, im Ashram des spirituellen Meisters, dann wurde gekocht. Dann wurden all diese Naturalien benutzt, um das Essen zuzubereiten. Und das Erste, was dann passiert ist, wurde das Essen erstmal zum Urgott, zum spirituellen Meister. Wie sagt man auch in unserer Tradition. Krishna erklärt uns sogar auch nicht, dass man alles opfern sollte. Wenn man nicht die Überreste eines Opfers zu sich nimmt, dass man bei jedem, bei jedem Biss, besündet sich verunreinigt. So, das Prinzip ist, dass erst einmal der spirituelle Meister ist. Und was immer der spirituelle Meister überlässt, das essen die Schüler. Aber dann heißt es hier, dass der spirituelle Meister jeden Schüler mit Namen hat. Das und so, das und so. Und wenn einer vergessen wird, dann macht er keine Protestdemonstration. Oder macht nicht, wie sagt man, oder nörgelt, sondern er toleriert es. Versteht, das ist mein Scherz, wie sagt man Scherz? Mein Handhabt. In dieser Weise wurden in frühen Zeiten wurden Brahmacharis trainiert. Und wenn sie durch dieses Training gegangen waren, traten sie in die zweite Etappe ein, das Hausfeld. Der Prabhupada erklärt uns hier, wie sie Brahmacharya-Erziehung gegangen sind. Ja, dass wenn wir dann zu Haushälteln werden, das sind natürlich ganz andere Qualitäten, aber es normalerweise nicht haben. Nur was lernen zum Beispiel Brahmacharis. Brahmacharis lernen, die Sinne zu kontrollieren, Verstand zu kontrollieren, die Pflanzen zu studieren, die Veden, studieren die vedische Wissen. Und in dieser Weise haben sie ganz andere, Mentalität. Ja, sie verstehen, dass das menschliche Leben dazu bestimmt ist, selbst Erkenntnis zu erlangen, gottbewusst zu werden. Und dass es nur, dass alle verschiedenen, wie sagt man, verschiedene Etappen im Leben, nur, dass man verschiedene Etappen durchläuft. Ja. Aber dass letztlich alles zeitweilig ist. Ob ich der Körper ist, ob eine ewige spirituelle Seele. Und das letztliche Ziel, das höchste Ziel, besteht darin, nicht sich in der materiellen Welt und mit dem Land einzurichten, so viel zu genießen wie möglich, so viel an sich zu raffen wie möglich, sondern Gott erkennen zu können. So dass, wenn man diesen Körper aufgibt, das war eine bessere Voraussetzung. Aber der Klick hier, wenn man in der Weise Fortschritte macht, dann durch ein Spiel von dem oder im Leben, dass man sich einen besseren Körper vorbereitet. Sei es, dass man in einer besseren Familie geboren wird, oder auf die himmlischen Planeten geht, oder zum Brahman aufsteigt, oder zu den Vaikuntha-Loka, Vaikuntha-Planeten geht, spirituellen Planeten geht, oder zum praktischen Leben. Das ist eine Sache, die man schon von früher lernen sollte, um nicht unnötig Zeit und Energie zu verschwenden. Und deshalb heißt, erklärt der Parvati, das Grihasthas, Familienleben. Und dass sie ihr Leben auch gründen sollen nach spirituellen Prinzipien. Da gibt es zwei Begriffe, die in der vedischen Natur benutzt werden. Einmal Grihastha und Grihamedi. Grihamedi bedeutet jemand, der ein Familienleben führt. Auf dem materiellen Leben. Und dem es nur darum geht, die Sinne zu befriedigen. Oder dass die Sinne seiner Familie befriedigt werden. Oder seiner Großfamilie. Oder seine Community, seine Gemeinde oder seines Landes, der keine höheren Ziele hat, kein spirituelles Verständnis. Und Grihastha bedeutet jemand, der ein Familienleben führt, eine Familie hat, aber dessen Familienleben zentriert ist in Krishna Wusste. Ne? Zum Beispiel hier, dieses Haus. Das ist auch eine Griha. Das ist auch ein, wie sagt man, ein grüner Bund. Ein Heim. Ist auch ein Heim. Aber hier gibt es zum Beispiel einen Tempel. Hier gibt es überall Bilder von Krishna. Hier wird das Essen geopfert. Hier gibt es regelmäßig spirituelle Programme. Zum Beispiel der Tesla Power, hier Grihastha. Das bedeutet jemand, der sich Opfer aufnimmt. Den Opfer auf sich und spenden. Das heißt zum Beispiel nur für die Gäste und ihnen Prasadam gibt, spirituelle Programme hält und so weiter. Und da gibt es den Chanakya-Pandit, eine Aussage von Chanakya-Pandit. Was heißt, dass man als Grihastha sollte man, Gäste so gut empfangen. Selbst wenn das der Feind ist, der uns kommt, dazu und der uns besucht, sollten wir ihn so gut behandeln, dass er völlig vergisst, dass er noch kommt. Baba dazu erklärt, dass das Kultur ist. Wirklich gut. Baba dazu erklärt, dass aus dem Grunde, dass es so vielen fremden Mächten möglich war, in Indien einzudringen. Weil die Hindus oder die Inder seit eh und je sehr gastfreundlich. So, das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Und da gibt es ein anderes Beispiel im Leben vom Vater von Srila Prabhupada. Nur Srila Prabhupada hat das Beispiel seines eigenen Vaters, dass er, das war ein sehr frommer Mann. Und er lud immer jemanden, jeden Tag lud er jemanden ein zum Essen. Und er lud immer Sadhus von der Straße an. In Indien gibt es keinen Mangel an Sadhus. So viel Sadhus überall. Und Prabhupada sagte dazu, und kommentierte dazu, ja, dass er von den meisten Sadhus sehr beeindruckt war. Ja, von Yogis und Heilern und weiß was. Heiligen. Aber das ist sehr interessant. Der Prabhupada tut immer jemanden einzumessen. Verkörperte die, bevor er selber aß. Das ist ein sehr interessantes Prinzip auch in Indien. Ja, was man heute noch sieht, so in den traditionellen Familien. Ja, wenn da jemand eingeladen wird, der Gast wird wirklich zum, wie sagt man, wird behandelt wie Gott. Man bekommt alles zu essen, bekommt einen Platz, man kann so viele Dinge tun. Man hat die Freiheit, so viele Dinge zu tun. Und dann das Prinzip ist, dass die Menschen, die einen einladen, dass sie sich nicht mit einem hinsetzen und zusammen essen, sondern sie ziehen große Genugtuung daraus, einen zu dienen. Die ganze Familie bedient wird praktisch. Am besten ist es so, wenn jemand einlädt, dann setzt man sich zusammen hin und der Gast muss sich sogar noch selber bedienen. Also sehr entwickeltes, das ist sehr entwickelt, ein sehr entwickeltes Prinzip. Vor allen Dingen, wenn es Sadhus sind, wenn es Personen sind, die sich noch Sadhus sind, die Heilige Gewissen hin. Sainted Persons, aber wenn man Sadhus Sainted Persons hat. Weise, wer solche Gäste haben. Ja, man sieht das praktisch nicht, wenn solche Gäste. Ja, die Häuser besuchen, dann reiht sich kommt die ganze Familie. Und jeder möchte irgendwas tun. Jeder möchte die Füße berühren, ein bisschen Staub von den Füßen des Sadhus bekommen. Ja. Jeder möchte eine Segnung. Ja. Jeder kommt mit seinem Wehwehchen und bittet um eine Segnung für das Knie und dies und das. Kopfschmerz oder was alles. Ja. So, das ist eine duale Tradition. Und das Ganze dreht sich um die Hass. Um das Familienleben, oder wie das Leben zu Hause. Das heißt, man ist nicht nur daran interessiert, selber gut zu leben, sondern auch mit anderen zu teilen, andere einzuladen. Und wenn das natürlich Sadhus sind, wenn das Mönche sind, Sannyasis oder Vaishnavas sind, dann ist eine ganz besondere Genugtuung. Und das ist der zweite Stand, die Hass-Stand. Und dann Vanaprastha, Shri Prabhupada erklärt uns hier, wie entsagt die Vanaprastha sind. Ein bisschen schwer zu verstehen, oder ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ja. Aber wenn man das so im Ganzen sieht, und wenn man sieht, wie Kinder schon im frühesten Alter erzogen werden, das Brahmacharis, dann ist es nicht so, dass, wenn man in das Alter kommt, das heißt ungefähr 50 Jahre rein, dass es einem schwer wird. Sondern man hat bereits in der Jugend, in der Jugendzeit, hat man dieses Feingefühl, diesen Geschmack entwickelt an den Bußen und Sagen und später im Leben. Sodass man nach einiger Zeit begierig ist, dieses Leben wieder aufzunehmen, nachdem man seine Pflichten in der Familie erfüllt hat. Vor allem, wenn die Kinder schon groß genug sind und die Familie führen kann, die Familie unterhalten kann. Das heißt, wenn jemand so 50 Jahre alt ist, dann mit 25 hat er geheiratet, oder 20 Jahre, dann hat er schon Kinder, die etwa 20 Jahre alt sind, 25 Jahre alt sind. Ja, die sind schon so weit, dass sie selber die Familie anführen kann, nur dass sich die Eltern zurückziehen können. Das ist ein anderes sehr wichtiges Prinzip in der jüdischen Tradition, dass die Eltern nicht unnötig anhaften, sondern dass sie sich, so wie sie ihnen die Möglichkeit bietet, wieder mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Wie zum Beispiel heilige Plätze besuchen, die heiligen Namen zu chanten und sich damit zu beschäftigen, Bildgestalt zu verändern, Puja zu machen und so weiter. Das war nicht etwas, was man als Zwang empfand, sondern als Genugtuung, als eine höhere Beschäftigung. Und dann ergibt sich der Prabhupada, dass im vierten Abschnitt, dass der Mann normalerweise zumindest in den höheren Klassen, Sannyasa. Da gibt es eine Skalierung, oder was? Nur eine
Abstufung.
Eine Abstufung. Heißt das jetzt zum Beispiel, Brahmanas Das Brahmana ist normalerweise alle vier Etappen durchgehen. Brahmachari, die Hasta, was ist das denn? Das Kshatriya ist drei Etappen durchgehen. Das heißt Brahmachari, und jetzt hier, Familie, Brahmachari. Und das sehen wir zum Beispiel ein Beispiel von großen Kshatriyas, wie zum Beispiel die Pandavas. Und die Pandavas müssen sie auch zu einem bestimmten Punkt lösen, wie auch für die Familie. Aber sie nahmen nicht Sannyas, sondern gingen. Und wanderten, ging Richtung Norden. Einer nach dem anderen fiel zu Seite. Das ist ein Prinzip, was für Kshatriyas empfunden. Nicht, dass sie sich zurückziehen und irgendwo einsam leben, sondern dass sie diese Entsagung auf sich nehmen, dass sie, wenn sie spüren, dass sie alt und nutzlos werden, dass sie gehen. Richtung Norden, gehen zu dem anderen. Und auf dem Weg, irgendwo im Körper. So, ne? Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha. Und dann für Vaishyas, man gilt die Regel, dass sie zwei Etappen durchgemacht haben. Dass sie die Erziehung, dass sie erzogen wird, und dass sie das Familie nehmen. Und Vaishya Pavel so erklärt, dass normalerweise Vaishyas, keinen großen Wert darauf legen, ihre Kinder akademisch zu erziehen, sondern Pavel erklärt dazu, dass normalerweise nur Weiches und auch Shudras, dass sie alles von ihren Eltern lernen müssen. Das ist ein sehr schönes Prinzip. Das ist heute noch etwas, was sehr bemerkenswert ist in Indien. Wenn man so die Familien guckt, vor allem die traditionellen Familien, die größeren Familien, die Großfamilien, wie die Kinder erzogen werden von den Eltern. Zum Beispiel die Vaishyas. Wenn man so einen großen Laden geht, einen traditionellen Laden geht, der schon Familienbetrieb geht, dann sieht man oft, dass da viele verschiedene Generationen im gleichen Geschäft tätig sind. Und irgendwo hinten im Dunkeln sind so ganz alte. Und er sagt kaum was, nur ab und zu sagt er. Und alle Generationen, die sonst auf dem Laden sind. Die nehmen zur Kenntnis, dass der Alte nicht zufrieden ist. Dass irgendwas los ist, was essen darf, nicht stimmt. Und dann gibt es die nächste Generation, die so ein bisschen mehr so, wie sagt man so, über den Dingen steht auch, so, von, wie sagt man so, ganz generell organisiert. Und dann gibt es eine andere Generation, die schon mehr involviert sind. So, und dann gibt es die Kinder, die auch helfen. Die bringen zum Beispiel die Stoffballen. Oder die Ware, packen sie aus für den Kunden und zeigen sie und packen sie wieder zusammen und so weiter. Das hat alles seinen Platz. Mit dieser Weise lernen sie alle, von Generation zu Generation. Man wird das Wissen, was notwendig ist, weitergegeben. Und deshalb, wir können das halt praktisch auch sehen, dass normalerweise in solchen normalen Umständen, nur in bestimmten Familien, Kinder mit der gleichen Mentalität geboren werden. Und von kleiner an bekamen sie alles mit auf den Weg, was notwendig war. Generation nach Generation nach Generation. Und sie brauchen nicht viel Neues zu lernen. Da gab es nicht so viel Neues zu lernen. Da brauchte man ein neues Computerprogramm zu lernen. Alle halbe Jahre neues Installationsprogramm und ein neues Upgrade und dies und das. Sondern soll man das Gleiche. Aber das Wissen. Die akademische Ausbildung, wann man das Gleiche? Wann kann man das Gleiche wissen? Das ist ein Symptom des Kali Yuga. Das ist ständig alles erneuert. Die Leute mehr und mehr in der Verwirrung. Und mehr und mehr. Wir gibt ein Beispiel vom Turmbau von Babel. Wenn ihr noch erinnert, dass sie den Turm fertig hatten, da konnte keiner mehr verstehen. Die waren alles zu solchen Fachidioten geworden, dass keiner mehr die Fachsprache des anderen verstanden hat. Und das sehen wir heute auch. So, wieder so zum Punkt. Weiche und Shooters, die lernen normalerweise von den Eltern. Und für Weiches gelten, wie gesagt, zwei Ashrams, die Erziehung. Und die das Familienleben. Und für die Schule packt normalerweise nur das Familienleben. So, aber Schüler Pavel erklärt uns, sehr befreiend, der Vater gesagt. Ne? Der Prabhupada sagte, ja, nachdem wir uns dieses ganz komplizierte Vanashambhagavadasimakete, zu dem wir kaum eine Beziehung haben, weil wir sind so gefeindet und so entartet sind in Kali Yuga, dass der Vater gesagt hat, dann gehen wir uns nicht, oder Krishna, ne? Jemand, der. Ja, Krishna. Jemand, der sich dem Pfad des Hingebens vollen Dienstes zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält, wenn man die Wege studiert, Opfer darbringt, sich strenge Entsagungen auferlegt, Spenden gibt oder philosophischen und fruchtbringenden Tätigkeiten nachgibt. Einfach dadurch, dass er Hingebens vollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles und am Ende gelangt er das höchste Hingebens. Jai, Hingebensvoller Dienst. Und was ist dieser hingebensvolle Dienst? Dieser hingebensvolle Dienst besteht aus 9 Vorgängen. Wer kennt diese 9 Vorgänge? Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Prakasevanam, Atunananda, Satyamatam, Vidyanam. Das sind 9 Vorgänge. Und das bedeutet, hören über Vishnu. Krishna zu lobpreisen, sich an Krishna zu erinnern, seine sehr einfache Vorgänge, Chants, über Krishna zu hören. Wir hören zum Beispiel jetzt ein bisschen über Krishna aus der Bhagavad Gita. Oder wir haben vorher gehört, wir haben die heiligen Namen gehört, Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Rama,
Rama, Rama, Rama. Weil wir so lange gesungen haben, haben wir es nicht gelangweilt, oder? Vielleicht einige. Ja, aber normalerweise, wenn man sich an den heiligen Namen, ne, erfährt ein Gottgeweihter, immer neue Freude. Ne, und auch wenn wir der Bhagavad Gita hören. Wir mögen vielleicht am Anfang keine große Anziehung verspüren zum Chanten der heiligen Namen und zum Lesen aus der Bhagavad Gita. Aber wenn wir ein bisschen geduldig sind, ne, und wenn wir ein bisschen tolerant sind und den Vorgang fortsetzen, und wenn es uns kostet, wie sagt man? Nur wenn es uns schwerfällt, wenn wir ein bisschen Gemeinschaft haben mit einem Pokémon, wird alles einfacher, oder? In der Gemeinschaft. Nur wenn wir hier ganz alleine sitzen würden jetzt, wir hätten das ganze Programm für uns alleine gemacht. Einfach nur eine Person. Dann wäre nicht das gleiche gewesen, oder? Deshalb sind wir hier alle zusammengekommen, weil diese Gemeinschaft sehr, sehr mächtig ist. Sehr inspirierend ist. Sangha. Die Sangha, die Gemeinschaft, ist sehr, sehr. Das wird sehr schön beschrieben im Nektar der Hingabe. Da werden die verschiedenen Entwicklungsstadien beschrieben im Krishna-Bus. Und da heißt es, das Erste, was notwendig ist, ist Shraddha. Glauben, Vertrauen. Dass nämlich dieser Vorgang des Krishna-Bus hat. Vielleicht. Vielleicht die Lösung sein kann. Am Anfang macht der Glaube noch nicht so stark sein. Weil man kommt, mit diesem Glauben kommt man dran. Oder man kommt auch nur, wenn man denkt, oh, das ist interessant. Oder man kommt, wenn man denkt, lass uns doch der Sache noch den Grund gehen. Was machen die eigentlich hier? Hinter verschlossenen Türen, nicht im Wald. Was immer das ist. Ne? Ein bisschen Vertrauen, ne, bringt dann in die Gemeinschaft rein. Und das nächste, neues Shraddha und dann Sangha. Sadhu Sangha, die Gemeinschaft mit denjenigen, die sich in der spirituellen Leben schaffen. Sadhus. Ja, und wenn wir Gemeinschaft haben mit den Sadhus, ja, wird automatisch unser Vertrauen gestärkt. Das heißt, durch die Gemeinschaft. Und nicht nur im spirituellen Leben, sondern überall. Ne, bilden sich Gemeinschaften von und Menschen, die das gleiche Interesse haben, um ihre Interessen zu stärken. Ne, die werden sich dann zu entwickeln. So Sangha, ne, die Gemeinschaft. Beim Bhajana Kriya, wenn man Gemeinschaft hat mit den Vaishnavas, hört man. Man bekommt so viel Unterweisung, man hört so viel. In dieser Weise bekommt man den Samen der Hingabe zu Krishna. Und das heißt, dass man diesen Samen bekommt, dass man ihn in das Herz pflanzen kann. Und das heißt, man, Bhajana Kriya bedeutet im Grunde auch, dass man nur dass man den Schutz eines spirituellen Mörders akzeptiert. Nun, einiger Zeit versteht man so, jetzt bin ich ein interessiert für Krishna Russland, da bin ich ernsthaft interessiert an Krishna Russland. Und man merkt, dass na, am Anfang noch man denkt, oh, ist ein lustiger Woche. Sehr belebend und sehr, wie sagt man, sehr befreiend und interessant. Und nach einiger Zeit stellt man fest, dass es da viele Unterschiede gibt auch zwischen den Menschen. Gibt es Weichnerers, gibt es weniger Erfahrung, gibt es mehr Erfahrung. Gibt es welche, die schon sehr weise geworden sind, die schon sind. An dieser Weise, liest man auf den Shastras, an den Schriften, versteht, dass man die Hilfe eines spirituellen Meisters braucht, dass man eine ernsthafte Hilfe hat.
Einstellung.
Kompromiss, wie sagt man Kompromiss?
Kompromiss?
Verpflichtung.
Ja. Einstellung, vielleicht.
Nein. Wie ein. Eine größere, eine striktere Verpflichtung, eine größere.
Verantwortung?
Ja, nein. Das ist nicht so. Das war eine größere Verpflichtung akzeptieren. Wenn man ernsthaft Fortschritt machen will, dann kriegt man das. Zum Beispiel, wenn der Einweihung vom spirituellen Meister, die ganze Zeremonie der Einweihung besteht daran, dass man Gelübde auf sich nimmt. Gelübde auf sich nimmt. Vor den versammelten Vaishnavas, vor den Bildgestalten, vor Krishna, vor dem Feuer, das den Mund Vishnus repräsentiert, vor den Halbgöttern. Akzeptiert man Gelübde. Und das heißt, wenn man diese Gelübde akzeptiert, dass man mehr und mehr frei wird von der Narkis. Es gibt so viele Dinge, die uns behindern, wenn wir uns freuen. Oder die im Grunde keine Bedeutung haben, aber die uns das Leben verkompliziert. Alle möglichen Anhaftungen, materiellen Anhaftungen. Zum Beispiel. Nur was sind die Sachen wie Fleisch essen und Berauschungsmittel und alles, was da noch zu gehört. Das sind alles Anarthas. Und diese Dinge werden mehr und mehr oder weniger und weniger wichtig. Je mehr man sich mit Dingen und Freundes beschäftigt, je essentieller wird man. Und alles, was nicht direkt mit Krishna in Beziehung steht oder was vielleicht sogar ein Hindernis ist im Krishna-Haus. Gibt man das dann nach und nach. Und das ist Anarthas. Ohne dass man frei ist von Anarthas, das ist nicht möglich, wirklich Fortschritte zu machen. Das ist eine Erkenntnis, über jeder Vaishnava kommt nach einiger Zeit. Dass er ein feineres und feineres Unterscheidungsvermögen erlebt. Was ist das, was förderlich ist und was ist das, was nicht förderlich ist? Was ist wichtig, was ist unwichtig? Was ist Maya und was ist Krishna? Und wenn man mehr und mehr frei wird von diesen Anarthas, wird diese Entschlossenheit, dieser Glaube, die Stärke, Nishtha, diese starke, diese Entschlossenheit, genau wie es der Bhagavad Gita gibt, ein Vers, da heißt es, die schon einen tollen Begriff waren, schon an und kann, die Wandel machen. Diese feste Entschlossenheit in Hingung von Dings erklärt uns Krishna, entwickelt man. Wenn man frei geworden ist von allen Reaktionen auf sündhafte Handlung, wenn man mit anderen Worten frei fromm gehandelt im Leben oder auch im vorhergehenden Leben, wo man völlig frei geworden ist von allen Karma, von allen sündhaften Reaktionen. Manifestiert sich ganz natürlich die feste Entschlossenheit, Krishna zu dienen. Ja, weshalb ist das? Weil wir ursprünglich Diener Krishna sind. Ursprünglich fühlen wir uns von Krishna angezogen. Ursprünglich wollen wir Krishna dienen. Aber wir sind entschlossen, Krishna zu dienen. Aber wir so bedeckt sind von allen Unrat, den wir seit unvergänglichen Zeiten angesammelt haben, nur sehen wir die Dinge nicht in der richtigen Perspektive. Und diese Entschlossenheit, Krishna zu dienen, ist im Augenblick nicht manifestiert. Ja, sondern sie manifestiert sich auf der materiellen Ebene, in unserer Entschlossenheit, ne, materielle Dinge zu erreichen. Das heißt Geld, Erstellung, Verehrung und dem Leben. Ja, aber wenn wir frei werden von diesen Anarchas, manifestiert sich ganz automatisch die Entschlossenheit durch uns. Und unser Glaube wird sehr, sehr stark. Wir mögen vielleicht noch nicht mal alles genau verstehen, aber unser Glaube ist unser Entschlossen ist sehr stark. Und dann heißt es, wenn wir dieser Weise fortfahren, ohne abzuwarten, entwickeln wir ganz natürlich einen Geschmack. Und dieser Geschmack, diesen Geschmack werden wir entwickeln. Und alle anderen Geschmäcker, materielle Geschmäcker, dann bedeutet mehr und mehr. Ja, wenn zum Beispiel jemand Gott geweiht, Zangetan, evolutioniert, herausgehend, stark, wie gesagt, die Kamis, die Gesellschaft der Straße, die wollen was Gutes tun für den Gott geweiht und bieten eine Zigarette an. Schon mal erlebt? Noch nie. Eine Zigarette an. Sie wollen was Gutes tun, für den, aber sie wissen nicht, was gut ist. Ja. Oder sie wollen ihn einladen ins Kino oder irgendwie sowas. Ja. Weil sie ihn einfach gut finden oder weil sie das gut finden, was er ihnen erklärt hat oder was ich einfach gut finde. Man möchte einfach was tun. Aber wie gesagt, wenn man Fortschritt auf dem Tisch, dann muss man den Weg langsam einen Wohlgeschmack. Ja, am Tisch, da muss Reis und Chetten haben, ja, und alle Gemeinschaft der Weichnamen. Ja, Reis, Weih, nur um ein bisschen Gemeinschaft zu haben, die Weichnamen. Ja, man macht alle möglichen Umstände. Ja, und was zu opfern, Massage. Oder man hat nur irgendein, man reist in irgendein Festival, um Burfis zu essen. Nur die Fiese. Zum Beispiel jetzt aber ein wunderschönes Fest da. Auf der Farm, alles und alles. Wesentlicher Teil des Festes ist ein großes Bankett, wie sagt man? Ein großes transzendentales Bankett. So, und dann, im Grunde wisst ihr alle, von dem Geschmack. Von eurem Geschmack. Und wenn wir in dieser Weise fortfahren, kommen wir langsam auf die Stufe, wo der hingungsvolle Dienst ganz natürlich wird. Nicht nur natürlich. Wird nicht nur zu einer unwiderruflichen Tatsache spirituell leben, sondern es wird ekstatisch. Ja, das heißt, mit anderen Worten, wir werden richtig süchtig nach Krishna. Wir können gar nicht mehr leben ohne Krishna. Wir können keine Sachen mehr verstreichen lassen, ohne die heiligen Namen zu chanten. Wenn wir keine Gemeinschaft mit den Vaishnavas haben, fühlen wir große Trennungsschmerzen. Oder wir meditieren mit den Vaishnavas, die weit entfernt sind, nur beschäftigt mit Himmel von Gott. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel früher, wenn ich Bücher verteilt habe, manchmal, wenn das nicht so richtig ging, dann habe ich dann gedacht, nur wie der und der jetzt verteilt. Aber in dieser Weise hatte ich auch Gemeinschaft. Im Grunde ist diese Gemeinschaft mit dem Beistand was transzendental. Es ist nicht davon abhängig, dass man einfach nur mit jemand persönlich zusammen ist, wie im gleichen Raum ist. So diese Anhaftung entwickelt sich langsam zur Ekstase und Back und Baba ist die vorbereitende Stufe der reinen Liebespflicht. Ja, das ist die höchste Verkunft. Das heißt, mit anderen Worten, wenn jemand Baba erklärt, dass hier am Ende der Erläuterung, hat er etwas sehr Schönes hier gesagt. Auf der fortgeschrittenen Stufe verliebt man sich völlig in Krishna. Und diese höchst vollkommene Stufe des Lebens öffnet dem Gottgeweihten das Tor zu Krishnas Reich im spirituellen Himmel, Goloka Vrindavan, wo der Gottgeweihte ewiges Glück erlangt. Das ist keine leere Versprechen. Das ist kein leeres Versprechen. Das ist auch nicht symbolisch. Die Mayavadis, wenn solche Aussagen in Shastra sind, dann halten die Mayavadis immer für symbolisch. Ja. Dann denken sie, das muss man interpretieren. Ja. Das kann man nicht so wörtlich nehmen. Ja. Aber das sind ja Bogan, die Vaishnavas, diese Aussagen der Shastra. Das heißt, man hat kein höheres Glück, nur als Krishna zu dienen, Krishna zu lieben. Aber diese ursprüngliche Liebe zu Krishna ist nicht etwas Künstliches, sondern es steckt bereits in unserem Herzen. Und es ist nur eine Frage von Reinigung, von Neuerung, dass diese ursprüngliche Liebe zu Krishna sich wieder manifestiert. Und Srila Prabhupada ermutigt uns hier. Und er sagt, wenn wir einfach fortfahren mit dem Fuhrer des Krishna-Bewusstseins, kommen wir ganz automatisch diese ganzen Stufen bis zur höchsten Stufe. Ja? Das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen stetig sein. Nur diese Stetigkeit ist sehr wichtig. Da gibt es eine Vers in Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, Mancha Yog, Ya, Uchad, Yog, Makti, Vina, Siva, Vedi. Sagunan, Salvati, Tetan, Ram, Nukusha. Ja? Wo sagt Krishna, wenn man sich in hingungsvollen Dienst beschäftigt und niemals abweicht, immer stetig bleibt, mit anderen Worten, jeden Tag seine Wunden schauen. Jeden Tag etwas für Krishna tut. Sein Leben so organisiert, dass man möglichst viel sich an Krishna erinnern kann und wenig Krishna vergessen. Wenig Krishna vergisst. Und stetig ist in seiner Bemühung. Dann erklärt uns Krishna, dass man frei wird, ganz automatisch frei wird vom Einfluss der Schamesweisen der Leute. Und dass man ganz automatisch auf der Ebene, auf der Befreite, auf der Ebene des Brahman, der spirituellen Ebene, gefesselt wird. Mehr. Und was bedeutet diese befreite Ebene? Brahma-Gutta? Das ist nur automatisch. Wird man freudvoll? Ist man freudvoll? Und Brahma-Gutta Prasanna. Da ist kein Sehen mehr und auch kein, Klagen. Kein Sehen und kein Klagen. Das ist das, was uns hier in Gang hält in der Materie. Wir machen immer Pläne mehr, was wir bekommen. Und in einiger Zeit stellen wir fest, dass es doch nicht so gut ist, was wir bekommen haben, was wir das gekauft haben. Oder der letzte Upgrade, gibt schon der neuen. Das heißt, am Anfang sind wir enthusiastisch schneller, wenn wir genervt. So, das Sochadina Kavajati. Und selbst wenn man was verliert, und letztlich verlieren wir alles. Wenn Sie nur mal vorstellen, wir verlieren alles. Alles, was wir ansammeln, mit so viel Arbeit, mit so viel Ausgaben, mit so viel Tapas, mit so viel Entsagen, das müssen wir letztlich doch alles wieder aufgeben. Was sollte die Nakamchati? Weder sehen noch klar. Dann, Sama Sarveshu Bhuteshu bedeutet, dass man Gemeinschaft hat, nur dass man alle Lebewesen auf der gleichen Ebene sind. Ja, das heißt, mit anderen Worten, dass man versteht, dass im Grunde alle Lebewesen Teile Krishnas sind. Dass sie auch die Bodhis sind. Aber dass sie sich in verschiedenen Stadien befinden, in verschiedenen Positionen befinden. Da gibt es welche, die haben sich ihr Unglück geschaffen, haben sich unheimlich verstrickt in der materiellen Welt. Dann sind sie so rebellisch geworden gegen Krishna oder so sündhaft gehandelt haben. Und da gibt es andere, die sind in einer glücklichen, glücklichen Position, wo sie ungestörter, unbekümmerter, konzentrierter sich mit Krishna auseinandersetzen. Aber letztlich sind wir alle Teile Krishnas, wir sind alle Kinder Krishnas. Das ist aber auch eine Sache, die man nur verwirklicht, sondern besonders in der Predigt, oder wenn man solche Bücher verteilt, in der Predigt, dass man mehr und mehr was lernt, nur mit den Menschen transzendental, wie sagt man, related, wie sagt man das?
Verbinden.
Ja, nee, dass man mehr auf der transzendentalen Ebene gemeinsam hat. Dass man nicht mehr so die Unterschiede, die körperlichen Unterschiede hat. Ob jemand jetzt von einer niederen Herkunft ist, einer höheren Herkunft und so weiter. Nur zum Beispiel kann ich mich erinnern, als ich anfing, Bücher zu verteilen. Die erste Zeit, wo ich rausging, Bücher zu verteilen. Ich war sehr viel diskriminiert. Ich hatte zum Beispiel zu der Zeit gedacht, dass die jungen Leute, die so mehr oder weniger die gleiche Mentalität haben wie ich, dass das die einzigen waren, die den Durchblick hatten. Das waren die einzigen, die das wertschätzen konnten, was ich jetzt mache. Und nach kurzer Zeit, ne, das hat bestimmt die, ich denke, das hat jeder Zange dann die Ruhe erfahren. Habe ich die Verwirklichung gemacht. Ja, das ist im Grunde die Verweigerung des Krishna, was uns völlig unangenehm ist, von ähnlichen, erstmal von materiellen Bedingungen. Und das macht Momente, die viel offener sind zum Krishna oder ein Buch mitzunehmen oder Krishna zu hören, als andere, von denen man vielleicht denkt, dass sie viel spontaner das akzeptieren, oder? Ja. So, das ist auch gerade alles. Wir haben die gleiche Erfahrung, oder? Ja. Manchmal ist es erstaunlich, was für Leute noch für das Krishna, welche Leute ansprechbar sind für das Krishna. Man muss also mehr diese, wie sagt man, diese transzendentale Sicht entwickeln. Mehr frei werden von diesem, wie sagt man, von dieser diskriminierenden Mentalität. Sama Sarvesu Bhuteshu. Dass man alle Lebewesen gleich behandelt. Sama Sarvesu. Mad Bhaktim Labhate Param. Mad Bhaktim Labhate Param bedeutet, dass man auf der befreiten Ebene sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, für andere Worte, dass der hingebungsvolle Dienst die natürliche Beschäftigung ist, was wir transformieren. Das ist nicht über die Maya, weil die Maya, weil die hatten, zum Beispiel gestern haben wir mit einem Maya da gesprochen. Er sagte, kannst du daran erinnern, er sagte, ja, wenn ich erleuchtet bin, dann ist das so ein Glücksgefühl und man ist einfach nur glücklich. Und man muss einfach nur, wenn man schwebt, dann sieht man hin. Aber im Grunde, sind wir Personen. Und wenn wir nicht tätig werden auf der spirituellen Ebene, wenn wir keinen Austausch auf der spirituellen Ebene, keinen Austausch mit Krishna oder keinen Austausch mit den Vaishnavas, dann sagt das Bhagavatam, dass man nach einiger Zeit wieder angezogen wird von materiellen Beziehungen, auf der materiellen Ebene. Und das Bhagavatam sagt, solange die Intelligenz noch nicht völlig gereinigt ist, wie du an die Schule der Buddha hier, wenn die Intelligenz noch nicht völlig gereinigt ist, man eben nicht versteht, dass man ein Diener Krishnas ist, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, dass ich sein Diener bin und dass ich mich in seinem Dienst beschäftigen muss, fühlt man sich früher oder später wieder angezogen, auf der materiellen Ebene tätig zu sein. Weil man nicht gelernt hat, auf der spirituellen Ebene tätig zu sein. Nur wenn man diese Vorstellung hat, dass auf der spirituellen Ebene alles nur Licht ist und befreit ist. Ja, wie sagt man? Ausgeblitzt. Ne? Alle ausgeblitzt. Aber das ist nicht der Vorgang. Ja, das ist nicht das Konzept, was uns Krishna gibt. Hier heißt es, man braucht dem, mag braucht dem, mag braucht dem. Unsere natürliche Beschäftigung des spirituellen Lebens, ja, ist, dass wir Krishna in gereinigten Sinn die Erlebung und Hingabe geben. Klar, wenn wir das hören, ne? Materiell verunreinigten Geist, dienen auch in der spirituellen Welt, auch im befreiten Zustand. Das ist schon. Ich will doch frei werden vom Dienst, ich will doch frei werden von dieser Abhängigkeit, deshalb beschäftige ich mich doch mit spirituellem Leben. Aber das ist eine falsche Vorstellung. Im Grunde können wir niemals völlig frei sein. Wir werden niemals absolut frei. Ja. Absolut frei bedeutet, dass wir Krishna sind. Ja. Im Grunde können wir uns nur entscheiden, entweder Maya zu dienen oder Krishna zu dienen. Aber Krishna zu versuchen, wenn wir frei von den materiellen Leiden, von den materiellen Bedingungen, von den Erscheinungsweisen der materiellen Bedingungen. Und wenn wir Maya dienen, dann haben wir völlig versucht. Maya heißt es, ist eine sehr undankbare, wie sagt man, Meister. Sehr, sehr gut. Je mehr wir Maya dienen, je mehr gibt uns Maya, wie sagt man? Toll. Gibt uns Maya sauber. Ja, wir sind völlig zerdeppert sind. Und fördert unser falsches Ego. Völlig gesagt und völlig. Demütig. Solange wir nicht demütig werden, um wieder zu kommen zu Kunst. Je mehr wir solange wir nicht demütig werden, verstehen, unsere wirkliche Position klar verstehen, dass wir unabhängig, dass wir immer abhängig sind, niemals unabhängig sind. Und dass wir wieder Krishna Zuflucht suchen müssen. Unsere Probleme der Macht ist sehr zu lösen. Zumindest manchmal. Das ist noch unser Motiv. Wenn wir niemals die Notwendigkeit des Krishna sehen, wie hier Krishna uns erklärt, also in allen Umständen gibt es immer eine Möglichkeit. In allen Zeiten, in allen Umständen ist Krishna so barmherzig, dass uns immer einen Vorgang gibt, ne, oder einen Wirkmann, nur einen religiösen Prinzipien gibt, durch die wir ganz gleich in welchen Umständen uns befinden, immer die Möglichkeit bekommen, wieder mit ihm in Kontakt zu kommen. Und wenn wir das nur mal vergleichen, ne, die heutige Zeit, mit der eigenen Schlechtigkeit, mit der vorherigen Zeit, dann sind wir, wenn wir uns sogar vergleichen mit den Menschen zum Beispiel, seit der Kinder. Und nicht nur das, sondern zum Beispiel auch anderen, nur auf den anderen Varshas, in dem Universum, im Bhagavatam, im fünften Kanto, wenn wir verschiedene Varshas besuchen. Wir befinden uns Bharata Varsha. Da gibt es verschiedene andere Inseln in der Varshas. Da wird beschrieben, wie großartig die Menschen sind. Wie unheimlich, wie gesagt, verfeinert sind. Das war der Shabbat-Arme, bevor die höchste Persönlichkeit Gottes werden soll. Wenn wir uns damit vergleichen, sind wir sehr, sehr weit weg von der griechischen Kultur. Und trotzdem, ne, obgleich wir in dunklen Kali Yuga leben, der Gott ist noch nicht so dunkel. Es wird noch viel, viel dunkler. Nur wo wir im Kali Yuga leben, hat uns Krishna von der Grund aus und der Herzlichkeit diesen wunderbaren Vorgang des Jungen von Dienstes gegeben. Mit einem wunderbaren Vorgesehen von Dienst, der gründet auf Schraben, dem Hören und Chanten der Heiligen. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Chant, chant, can't, can't. Und der Paul hat mal gesagt, zitiert. Das war eine Werbung. Ich weiß nicht, was ich da geht. In der Farbe umgewandelt. Aber irgendwas, da hat er eine alte Frau, und sie ihrem Mann, der was gesagt hat, der sagte, was ist eine Werbung? Kern. Das ist eine Werbung. Und dann Farbe das umgedichtet fürs Krishna. Und er sagt, Chan. Und er sagte, die Kabel sagt, can't. Sind wir? Oder haben sie einen Satz? Oder was denkst du? Richtig. Ja. Wer hat denn die Frage dazu? Der Kommentar?
Du hast am Anfang, das war schon da, das Thema. Ich habe jetzt gerade in dem Buch Schüler Prabhupada und seine Schüler in Deutschland gelesen, wie er zu Hans der Luther, als er Sannyas nehmen wollte, erklärt hat, dass es für einen Darsteller nicht so wichtig ist, dieses Ramachandam-System zu befolgen, sondern es ist nicht so wichtig, dass man dann also Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Und wie wichtig ist es wirklich für jemanden, Krishna-Bewusstsein dieses Systems zu
befolgen? Dass wir das Ramachandam benutzen für Krishna. Oder auch zur Predigt zum Beispiel. Also das ist, die Acharyas benutzen das Ramachandam im Dienst zu Krishna. So hängen wir uns vor, was immer förderlich ist, ne, das sollte man akzeptieren. Was nicht förderlich ist, sollte man nicht akzeptieren. Zum Beispiel Bhakti Siddhanta Saraswati. Ne, der hat in unserer Tradition hat er wieder viele Prinzipien eingeführt, die traditionsgemäß, wie gesagt, traditionsgemäß, in unserer Vaishnava-Tradition nicht mehr üblich sind. Ne, zum Beispiel vor der Zeit von Shri Bhakti Natakur, war normalerweise die Vaishnavas von, gehörten eine zur Ordnung von Babaji. Und da gab es ja keine Predigt, dann lebten zurückgezogen. Dann kein Interesse, sich mit der Allgemeinheit zu wiederholen,
abzugeben.
Mit der Allgemeinheit abzugeben. Aber Shri Bhakti Siddhanta Saraswati hat viele Sachen wieder, wie sagt man, auf neue Dinge eingeführt, um das Krishna muss das auch machen. Es sind etliche kontroverse Sachen auch eingeführt. Zum Beispiel Shri über den Ozean zu schicken. Das galt als sehr, wie sagt man, sehr verpönt für Sadhus. Sadhus wir kreuzen keine Ozeane. Was zu sprechen über von Jumbo Jets? Oder Notebooks, ne? Oder Telefone, ne? Oder Mikrofone und elektrisches Licht und so weiter. Ja. So die Acharyas, unsere modernen Acharyas, haben uns vor allem das Prinzip von Yukta Vaidagi gelehrt. Angefangen von den Goswamis, Yukta Goswamis, Sanatana Goswami. Ja. Die haben uns diese Prinzipien gelehrt von Yukta Vaidagi. Dass man nämlich nichts aufgeben sollte, künstlich aufgeben sollte, was man im Dienst zu Krishnas benutzen kann. Ja. Oder zum Beispiel alles Materielle ablehnen, weil das einfach materiell ist, wie den Strom zum Beispiel auch. Ja? Dann können wir mal den Tag nur bis zu einem bestimmten Punkt füllen, dann können wir nicht mehr lesen, dann können wir keine Klassen, dann können wir keine Bildgestalten mehr verehren, zumindest in dem gleichen Stande. Wenn wir ein bisschen predigen wollen, wir haben kein Telefon, wir lehnen das Telefon ab, weil es was Materielles ist. Ja? Das wird auch schon kompliziert, oder? Wo kriegst du deine Bücher hin? Kann ich keine Bücher mehr bestellen? Die Autos kann man nicht mehr benutzen, weil das ist fürchterlich materiell. Ja, die Autos kann man nicht mehr benutzen. Ja. Dann kann man nicht mal mit der Arm wegfahren, zum Programm hier. Ja. Ja. Dann muss man zu Fuß gehen. Okay. Viel Spaß. Ja. Aber ein höheres Prinzip ist, juckt der Vaidagi. Vaidagi bedeutet Entsagung. Das heißt, der Gottgeweihte entsagt nur seine eigene, wie sagt man, nur seine eigene Komfort, seine eigene. Wenn ich zum Beispiel sage, dein Hemd, das entsage ich.
Dem
entsage ich. Ich entsage deines Hemd. In deiner Uhr. Was interessiert mich denn mal? Das ist völlig unsinnig, weil im Grunde gehört das Hemd nicht. Das ist eine Frage von Entsagung. Und in der gleichen Weise, dann haben die Vaishnavas verstehen, Nirmala, nichts gehört mir, alles gehört Krishna. Und deshalb soll ich alles in seinem Dienst benutzen. Deshalb ist gar keine Frage von Entsagung. Wie kann ich eine Sache entsagen, wenn sie mir sowieso nicht gehört? Das ist, was Krishna wusste und gesagt. Das heißt, wenn ein Vaishnava zum Beispiel ein Haus hat, wie dieses, und er versteht, das ist nicht mein Haus, er hat auch nur die Miete, oder? Aber angenommen, es wird deins. Ne? Ja. Dann würden sie trotzdem denken, ach, im Grunde, das macht sein, dass im Grundbuch mein Name, dass er mein Name ist, weil ich auch was dafür bezahlt habe. Aber wenn ich wirklich das Haus richtig benutzen will, dann soll ich verstehen, dieses Haus gehört. Und ich soll es in seinem Leben verstehen. Wie du das machst. In der dieses Haus transformiert ist. Also. Und in dieser Weise kann man alles in diese Fischer nutzen. Das war das schon. Zum Beispiel hat Chidabhakti Siddhanta Saraswati, ne? Der sah, dass in der Gesellschaft, Tradition, in Indien zumindest, traditionsgemäß, wie sagt man, Tradition, ne? Die Brahmanas, das ja respektiert wird. Um den Menschen zu zeigen, dass die Vaishnavas zumindest so gut sind wie Brahmanas, dann hat er zum Beispiel angefangen, seinen Schülern das Gayatri Mantra zu geben. Die Einzelne ist Brahmanas. Im Grunde ist es nicht ganz richtig, weil im Grunde haben die, ne, die bis in unserer Tradition Gayatri Mantra, was die schon mal in ihr Leben getan haben. Ne? Aber die heilige Schnur, ne, und all die sind die Symbole des Brahmanas. Ja, oder zum Beispiel auch das Chidabhakti Siddhanta, das war die wieder angefangen hat, sein Dodi Safran zu füllen. Ja, weil in der vedischen Gesellschaft, heute noch in Indien, nur diese Dodi Safran haben, sehr respektiert. Wir haben zum Beispiel gerade gemerkt, dass wir jetzt in Bombay waren. Ne? In der Polizei in Bombay jetzt. Und dann muss ich immer, jeden Tag muss ich das erledigen, in Bombay, wir schon in den Zug fahren. So, ne? Wenn mir so oft passiert, in Indien haben die Menschen ganz natürlich Respekt vor Christinas. So wie diese Frage da ist. Und oft hat mir Platz gemacht, Sitz angeboten. Maharaj, Maharaj! Maharaj, Blessings, Maharaj! Aber automatisch Respekt. Und sie da wagt, bis sie da und das hat das war die. Ne? Hat dieses Mittel benutzt, um die in seiner Predigmission. In dem Sinne ist es, wenn man all diese Dinge in der Beziehung zu Krishna sieht, dann werden sie sehr, sehr bedeutungsvoll. Aber wenn man Krishna aus dem Zentrum nimmt, dann verlieren sie alle Bedeutung. Nur weil das vedische Prinzip, die vedischen Prinzipien, nur gründen im Grunde auf diesem Verständnis. Oder mit anderen, oder besser gesagt, im Grunde sind das zwei Kategorien, oder die ganzen vedischen Prinzipien fallen. Das erste Prinzip ist, sich immer an Krishna zu erinnern. Alles, wo es heißt, man muss das tun, man muss das tun, man muss das tun. Sagt mit anderen Worten nichts anderes als, erinnere dich an Krishna. Und das andere Prinzip ist, und vergiss niemals Krishna. Wenn es heißt, tu das nicht, tu das nicht, heißt es mit anderen, sagt es mit anderen Worten, vergiss Krishna. Und das macht direkt sein, oder macht indirekt sein, macht mit präzise sein, oder macht allgemeiner sein. In dieser Weise, wird für den Weisheit, wenn wir diese Siddhanta verwirklicht haben, wenn das Krishna nämlich das letztliche Ziel ist, Plan, oder wie es in der Bhagavad Gita heißt, wo es im Vers heißt, es, der Bereich Shavaida haben wir eben hier gelernt, dass die Wege an den Menschen sind. Das Erste, was Krishna sagt, ist, dass ich bin, der durch die Wege verstanden wird. Das heißt, mit anderen Worten, Krishna ist die Siddhanta, das letztliche Ziel der Welt. Alles, wie sagt man, pointed, wie sagt man?
Zielt darauf hin.
Zielt, alles zielt auf Krishna. Ja, und zum Beispiel auch in der Bhagavad Gita. Ja, vielen Stellen, viele Kapitel, verschiedene Kapitel enden damit, dass Krishna uns sagt, ja, letztlich geht es nur darum, dass ich mir gehe. Das heißt, mein Mann am Bhagavad Gita sagt, denke an mich, werde meinen Beispiel bringen oder Ehrbildung da verwirrt, verbeugt mich von mir. Oder zum Schluss sagt Krishna, gib alles auf, gib alles Dharma, gib alle religiösen Prinzipien auf und gib die anderen nur mir. So, das ist, zu diesem Verständnis kann man sehr leicht kommen, wenn man in den Fußspuren der Achayas kommt. Aber wenn man, wie Prabhupada hier erklärt, wenn man nicht in den Fußspuren der Achayas kommt, wenn man nicht den autorisierten spirituellen Meistern kommt, dann ist das eine unheimliches Wehrsache. Sehr, sehr schön. Man kann so viel verschiedene Mitteln erschließen. Und das sieht man. Und deshalb heißt es, man das vedische Wissen empfangen soll durch die Nachfolge des Wissens. Das ist das Thema. Das ist der Schlüssel. Wenn der Schlüssel nicht hat, sehr, sehr schwierig zu sein. Nur nach dem Prinzip die Frage, wie sagt genau, wie man ein Honigglas hat. Man hat gehört, dass da Honig drin ist, dass da was Süßes drin ist. Ja. Aber wenn ich gelernt habe, das Geheimnis nicht offenbart bekommen hat, wie man den Deckel abdreht, ein Glas. Schöner Barber, Kirita! Oh, Jungs, das ist ein Gut.